Als ich 20 war, bin ich ins Militär gegangen, habe RS gemacht und ich war zwangen an der Aare, bei den Rettungstrüppler. Und dann meine Tante, die ich eigentlich als sehr strenggläubige Frau immer wahrgenommen habe, hat mir ein Fresspäckchen geschickt mit einem wunderbaren Bananenkuchen drin. Also wirklich sehr fein. Und sie hat ein kleines Briefchen zugeschrieben und hat einen Bibelvers beigelegt. Und der Bibelvers war, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und ich habe den Bananenkuchen angeschaut und überlegt, was möchte sie mir recht sagen damit? Aber irgendwie ist der Vers nicht mehr verschwunden aus meinem Leben. Der ist immer wieder präsent gsi, immer wieder vorgekommen, hat sich so ein bisschen bemerkbar gemacht und mit der Zeit dann auch verstanden, um was es eigentlich geht in diesem Vers. Was der Johannes der Täufer, der das gesagt hat, eigentlich genau möchte ausdrücken. Und heute Morgen möchte ich gerne anhand von diesem Vers sie mitnehmen in die Mission. Mal zusammen anschauen, was hat Johannes der Täufer überhaupt mit Mission zu tun. Da haben wir das Bild von Johannes der Täufer. Das ist im sogenannten Isenheimer Altar. Ein gewaltiges Werk, das ein holländischer Maler gemalt hat. Und oben links dort sieht man auf Latinisch, vor allem als Latiner, ein Bibelvers. Illum opportet crescere mi autum minui. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich möchte zum Anfang jetzt den Vers mal im Kontext lesen, damit wir überhaupt die Situation wieder vor Augen haben. Johannes 3, Verse 22 bis 33. Danach kam Jesus und seine Jünger in das Land Judäa. Und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Ainon, nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Und sie kamen hin und wurden getauft, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm dem, denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sage, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude nun ist erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Der Johannes der Täufer, wir wissen es, er hat ganz ein erfolgreiches Ministry gehabt. Menschenmassen sind zu ihm gekommen, haben sich von ihm taufen lassen. Und jetzt ist er gewissermaßen auf dem Höhepunkt von seinem Dienst. Und plötzlich taucht Jesus auf und die Jünger sagen, hey, Johannes, du hast Konkurrenz bekommen, der eine tauft einen auch. Und Johannes sagt, das ist in Ordnung, weil er ist wichtiger als ich. Warum kommt Johannes dazu zu sagen, auf dem Höhepunkt von seinem Wirken, ich muss kleiner werden, ich muss abnehmen. Warum hat Johannes den Täufer überhaupt gebraucht? Im Johannesprolog, also im ersten Vers vom Johannesevangelium, lesen wir die folgenden Worte. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, als er zeugte von dem Licht. Der Johannes hat vorbereitet. Er hat vorbereitet, damit die Leute Jesus kennenlernen können. Er war ein Zeuge von Jesus, damit Jesus wachsen kann. Muss Jesus überhaupt noch wachsen? Muss Jesus noch grösser gemacht werden heutzutage? Ich glaube schon. Jesus ist gekommen, hat die Menschen erlöst. Und wir wissen, wenn wir an ihn glauben, dann haben wir Gewissheit, dass wir das ewige Leben haben, eine Herrlichkeit bei ihm im Himmel. Aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die das noch nicht wissen. Es gibt ganz viele Leute, die die gute Botschaft noch nie gehört haben, die gar nie Gelegenheit hatten, um die Botschaft zu hören. Das war unsere Gemeinde in Oberibetzu zur Nacht. Die Gemeinde, wir haben sie besucht vor 2 Wochen. Es ist die einzige Gemeinde für 50'000 Leute. Es ist die einzige Gemeinde in dieser Ortschaft. Eine kleine Anekdote. Es hat mal jemand, der in Oberibetzu gewohnt hat, hat die Gemeindeverwaltung angerufen, also die Stadtverwaltung. Und hat gesagt, er interessiert sich für den christlichen Glauben, ob sie ihm eine Telefonnummer geben können, von einer Gemeinde in der Ortschaft. Und nachher hat er auf der Gemeinde gesagt, ja, es gibt 3 Gemeinden. Es gibt die Gemeinde, dann gibt es eine katholische Gemeinde und Zeugen Jehovas. Und nachher hat der Mann gesagt, gut, ich fange oben an zu telefonieren. Und dann ist er bei uns gelandet. Aber das zeigt ein bisschen auf, wie wenig einerseits das Gemeinderat es gibt. Also auf der Grafik da heisst es, eine Kirche pro 16'000 Einwohner. Also in jeder Region eben sind es noch weniger. Aber es zeigt auch auf, in Japan, die Leute interessieren sich für den christlichen Glauben. Sie möchten grundsätzlich wissen, was die Leute glauben. Aber nachher der Schritt dazu, zum selber zu glauben, der ist meistens schwer. Und meistens hat es auch noch Hindernisse, die einem im Weg stehen. Zum Beispiel der Absolutheitsanspruch vom christlichen Glauben. Der christliche Glaube, der sagt, du bist entweder Christ oder du bist etwas anderes. Und viele Japaner, die Japaner selber so ein mehr Religionsglauben. Das heisst, sie glauben an Geister, Shintoismus, sie glauben an Tote, das Totenreich, Ahnenverehrung, das ist buddhistisch. Und häufig nehmen sie dann auch das Christentum dazu. Aber dann zu sagen, ich glaube nur noch an Jesus, ich tue nicht mehr, keine Geister mehr anbeten, das ist ein häufig ein schwerer Schritt. Als wir jetzt in Japan waren, haben wir Freunde getroffen, die dort arbeiten, seit Jahren. Und sie haben eine andere Familie, wo sie Bibelgeschichten erzählen, wo sie miteinander Gottesdienst machen. Und als wir dort waren, hat er mir gesagt, du lass jetzt müssen wir beten. Und ich habe gesagt, warum denn? Ja, weißt du, die andere Familie, die ich dir davon erzählt habe, wir haben sie letztes Jahr wieder mal getroffen. Und dann hat die Frau voller Stolz gesagt, dass sie jetzt in einem Shinto-Schrein gewesen sei und dort einen Kurs besucht habe, wie man seine geistliche Mitte finden kann. Und da hat man einfach verdeutlicht, die Leute sind auf der Suche, aber sie suchen überall. Sie suchen nicht nur im christlichen Glauben, sondern suchen auch an allen anderen Orten. Und dazu kommt dann noch, dass viele Pastoren, viele Gemeinden, das sind Pastoren 60, 70, 80. Es gibt viel zu wenig junge Prediger, die dort nachkommen können. Und eine gute Illustration dazu ist der Mann da. Der Mann, das ist Herr Bamba. Und wir haben ihn besucht vor 3 Jahren bei sich in der Gemeinde. Und Herr Bamba hat eine ganz tragische Geschichte. Er war Militärpilot, ist mit dem Helikopter über Hokkaido hineingeflogen und war verheiratet mit einer Frau. Und die Frau, die hat mit 40 den Ruf bekommen, dass sie Pastorin werden soll. Ist an die Bibelschule gegangen und nach der Bibelschule hat sie gesagt, jetzt möchte ich eine japanische Gemeinde gründen. Sie sind dann an einen Ort gezogen, ein bisschen außerhalb von allem, in einer Ortschaft mit etwa 20'000 Leuten und haben dort angefangen, eine Gemeinde zu gründen. Und am Anfang hatten sie so Schiffscontainer, die sie zusammengestellt haben, haben dort so Räume gemacht und haben eine blühende Jugendgruppe gehabt. Und die Gemeinde ist gewachsen und im 2004 haben sie ein neues Gebäude gebaut, was wir hier sehen. Ganz ein schönes Gebäude mit etwa Platz für 40, 50 Personen. Aber schon gleich darauf abend ist die Frau an Krebs erkrankt und ist dann gestorben. Und weil die Gemeinde so abgelegen war und weil es zu wenig junge Pastoren gibt, hat die Gemeinde keinen neuen Prediger mehr gefunden. Und nach dies nach sind die Leute weggezogen oder sind gestorben, bis zum Schluss nur noch er übrig geblieben ist. Und als wir ihn besucht haben, hat er gesagt, ah, Figilister-Sensei, Herr Figilister, erkenne ich mich? Und ich so, ja, woher? Ja, jeden Sonntag mache ich einen Gottesdienst und macht für den Gottesdienst ein Gottesdienstblättchen, wo der Ablauf drauf steht, wo die Anzeigen drauf stehen. Und dann lässt er eine Predigt von irgendeinem anderen Pastor. Und eben anscheinend hat er schon Predigten von mir gehört. Und macht Gottesdienst mit sich selber. Und jeden Sonntag hofft er, dass sich vielleicht jemand finden tut und mit dem zusammen Gottesdienst feiern tut. Und dann schaut er mich so an und sagt, hat OMF nicht jemanden, den wir ihm schicken könnten? Jemanden, wo eine junge Familie, die dich hinziehen könnte, zu dem wunderbaren Ort am Meer, in die wunderbare Gemeinde und dort mithelfen, eine Gemeinde aufzubauen. Die Gemeinde wieder zu beleben. Und ich musste Herrn Bamba sagen, es tut mir mega leid, aber wir haben niemanden. Wir haben zu wenig Leute, die einerseits als Missionar in Japan arbeiten können, aber auch zu wenig Leute, die wirklich die Fähigkeiten haben, zu so einem abgelegenen Ort zu leben und mit ihnen zusammen zu wirken. Und das ist so eine Situation in Japan. Die Gemeinden selber sind nicht genug gross, genug stark, um allen Leuten, die in der Umgebung wären, von Jesus zu erzählen. Und es hat zu wenig Missionare, die sie unterstützen könnten. Gleichzeitig haben wir aber die Situation, dass die Japaner eigentlich sehr neugierig sind. Die Japaner interessieren sich für die Welt, für was rundherum abgeht. Gerade wenn sie Studenten sind, sind sie sehr offen. Auch. Und wenn man sie fragt, hey, möchten wir zusammen die Bibel lesen? Dann sagen viele von ihnen, klar, warum nicht? Das machen wir gern. Oder wenn man mit ihnen ein Programm macht, so Studentenarbeit, das kommt sehr gut an. Aber auch dort merken wir, wie der Widersacher immer wieder drin wirkt und Zeug zunichte macht. Wir haben in Sapporo eigentlich sehr gute Jugendarbeit, Studentenarbeit gehabt. Und nachher ist die eine Leiterin, die eigentlich das Ganze sehr fest geleitet hat, hat sich verliebt in einen jungen Mann aus der Jugendarbeit selber und hat dann müssen die Arbeit verlassen. Und das ist natürlich ein enormer Schock gewesen für die Arbeit, weil man in dem Moment niemand kann die Arbeit weiterführen. Und als ich jetzt hier war, habe ich Jessie getroffen aus Deutschland und habe sie gefragt, ja, wie geht es bei der Arbeit bei FM Zero? Dann hat Jessie mir gesagt, ja, im Moment mache ich es alleine. Weil wir sonst niemanden haben, die können bei mir zusammen die Arbeit machen unter einem Studenten. Braucht es Mission noch? Ja. Solange die Gemeinden nicht fähig sind, zum Tochtergemeinde zu gründen, braucht sie Hilfe von aussen, die sie unterstützen können. Aber was ist eigentlich die Aufgabe von so einem Missionar? Was ist die Aufgabe von jemandem, der in einer anderen Kultur arbeiten tut? Johannes sagt über sich selber, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Johannes sagt, ich bin der, der die Leute retten tut, sondern ich bin der, der auf die Leute hinweisen tut, der den Weg vorbereitet tut, damit Gott wirken kann. Die Aufgabe des Missionars ist abzunehmen. Manchmal körperlich, aber vor allem in Einfluss. Es hat Pläne gesagt, der Missionar ist der einzige Beruf, wo das Ziel hat, sich selber überflüssig zu machen. Also vielleicht gibt es noch andere Berufe, die in die Richtung gehen, aber unsere Aufgabe ist es, irgendwo hinzugehen, den Leuten von Jesus zu erzählen, den Leuten zu erklären, wie kann man Gemeinde machen, wie kann eine Gemeinde funktionieren, wie funktioniert die japanische Gemeinde, und nachher zu sagen, so, und jetzt habt ihr es gehört, jetzt macht ihr es selber. Und wir gehen weiter. Oder wieder zurück. Die Aufgabe des Missionars ist nicht, sich selber zu verwirklichen. Möglichst gut dazustehen. Möglichst schöne Gebetsbriefe zu schreiben. Und ich muss ehrlich sagen, die Versuchung ist gross. Nur die schönen Sachen zu schreiben in einem Gebetsbrief. Nur davon zu berichten, was alles Schönes passiert ist und die eigenen Schwierigkeiten einfach auszublenden. Und die Aufgabe des Missionars ist, ehrlich zu sein und mit den Leuten vor Ort zusammen zu arbeiten. Jetzt sieht man es nicht so gut, aber das ist ein japanischer Text, den ich geschrieben habe. Und wenn man am Anfang so Japanisch lernen tut, dann ist das sehr ein Krampf und dann hat man überall einen Text und ist stolz darauf, was man geschrieben hat, oder? Gut gemacht. Und nachher nimmt man ihn mit in die Sprachschule und nachher sieht er dann so aus. Also die Picasso wäre ein paar Mal eifersüchtig gewesen auf meine Werke. Es braucht Zeit und es macht einem sehr demütig. Zu merken, man kann es nicht selber. Auch heutzutage muss ich sagen, wenn ich mit Japanern rede, ich kann es nicht selber machen. Sondern ich brauche Gott, der mir hilft, damit ich da die richtigen Worte finde. Ich habe, es ist ganz lässig, jemand von den Leuten, die wir besucht haben, jetzt in diesen 5 Wochen, war der Herr Seno. Der Herr Seno, er ist nicht gläubig. Seine Frau ist Christin, ist bei uns in die Gemeinde gekommen. Er hat sich geweigert, in die Gemeinde hineinzukommen. Aber als Pensionär hat er ganz viel Zeit gehabt Er hat mich eingeladen im Badminton-Club und ich bin Badminton spielen, zweimal pro Woche, mit den Senioren zusammen, weil er halt ein Senior war. Es war spannend. Als wenn ihr jemals in Japan sind und euch jemand fragt, hast du mal etwas gemacht? Hast du zum Beispiel schon mal Badminton gespielt? Dann müsst ihr nicht sagen, ja. Weil für sie, hast du mal Badminton gespielt, bedeutet, du hast es in der Oberstufe als Schulsport gemacht, hast fünfmal in der Woche trainiert und bist dementsprechend gut. Sie haben im Badminton-Club dann gleich mal gemerkt, dass ich das nicht gemacht habe. Und nach zwei Jahren Spielen mit ihnen, haben sie gesagt, ja, so langsam macht es Spass, mit dir zusammen zu spielen. Aber das war ein Weg, wie man unter die Leute gekommen ist, wie man Beziehungen aufbauen, Beziehungen pflegen. Und jetzt, als wir da waren, habe ich den Herrn Seno wieder getroffen. Dann haben wir ein Foto von ihm. Nein, wir haben kein Foto. Der Herr Seno wieder getroffen und er weigert sich immer noch in die Kirche zu gehen. Aber der Herr Seno, er ist von Beruf ist ein Bibliothekar gewesen. Das heisst, er hat sehr gutes Japanisch gehabt. Und da ich gewusst habe, meine japanischen Predigten, die muss man eigentlich durchschaffen, bevor die Leute rauskommen, dass ich möchte sagen. Und dann habe ich ihn angefragt, ob er bereit wäre, meine Predigten zu korrigieren. Und er hat gefunden, ja gern, sofort. Und so bin ich jedes Mal, eins pro Monat etwa, zu ihm gegangen. Wir sind zusammen angesessen und haben zusammen Predigt durchgeschaut. Und häufig ist das... Ah, spannend. Häufig ist das eine Sache gewesen, die den ganzen Tag gegangen ist. Und wir haben miteinander diskutiert und gemacht. Und ja, warum hast du das Wort gebraucht? Was möchtest du da sagen? Ja, der Ausdruck wäre eigentlich besser. Und ich weiss, noch einmal habe ich in der Predigt ein Beispiel gebraucht von Jesus. Und er gesagt hat, dass da, es gibt gute Weizen und schlechte Weizen. Also der Teufel tut schlechte Weizen in gute Weizen hineinsäen. Und nachher werden dann, am Ende vom Tag, werden die Engel kommen und das Schlechte ausreißen und das Gute werden sie ernten. Und dann habe ich ihm das erklärt und habe nur so gefunden, dass das japanische Wort, das ich gebraucht habe, das falsche war. Auf jeden Fall haben wir das richtige Wort gefunden. Und plötzlich schaut er mich an und sagt, hey Samuel, wenn ich den Bibeltext anschaue, willst du sagen, ich bin schlechter Weizen? Ja, was sagt man da? Habe ich gesagt, ja, los, es steht so in der Bibel. Wer Jesus nicht kennen tut, der wird ausgerissen werden und darf keine Herrlichkeit im Himmel haben. Und es hat ihm wahrscheinlich schon noch ein bisschen zu denken gegeben. Und heute beten wir immer noch, dass es sein Herz auftun kann. Und dass er all die Predigten, inklusive Erklärung vom Prediger, die zu ihm gekommen sind, dass all die Predigten irgendwelche Spuren zeigen in seinem Leben. Der Hannes der Täufer. Wie ist er überhaupt zu seiner Aufgabe gekommen? Ich würde sagen, Johannes der Täufer ist ein Frühberufener. Und zwar schon vor seiner Geburt. Die Elisabeth, seine Mutter, die Cousine von Maria, war schwanger. Und der Engel Gabriel hat zum Zacharias die bekannte Verse gesagt, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Ist Johannes wegen dem etwas Besonderes gewesen? Ja, er ist auserwählt, aber das Spannende ist, wenn man um Zacharias sein Loblied durchliest, das im Lukas-Evangelium steht, das sogenannte Benediktus, wer kommt zuerst vor? Im Benediktus kommt zuerst Jesus vor, der Zacharias dankt für Jesus und nachher erst der Johannes. Das heißt, schon dort Zacharias, der Vater, hat gewusst, mein Sohn ist etwas Besonderes, aber er ist nicht so wichtig wie Jesus. Johannes ist von Geburt aus erwählt worden. Aber es gibt auch andere. Der Petrus zum Beispiel, er war frisch fröhlich am Fischen, wo Jesus ihn berufen hat, zu ihm geredet hat. Der Paulus, er ist ein Spätberufener. Er hat schon ein paar Jahre hinter sich gehabt und hat eigentlich etwas ganz anderes gemacht, wo Jesus zu ihm geredet hat, ihm begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus. Und so gibt es alle möglichen Lebenssituationen, wo Gott zu uns reden tut. Die Frau da rechts, links, das ist Marlies. Die Marlies ist pensioniert, um die 70 herum, und sie war den Frühling 6 Wochen in Japan gewesen, als Kurzzeitmitarbeiterin. Und der Marlies, ihre Geschichte ist ganz besonderig. Weil Marlies, die hat als junge Frau, hat Gott ihr gesagt, ich möchte dich als Missionarin nach Japan schicken. Und nachher hat Marlies einen geheiratet, sie hat Kinder bekommen und sie hat einfach nie die Gelegenheit ergeben, dass sie auf Japan gehen könnte. Bis sie nachher pensioniert ist und Gott ihr gesagt hat, doch, die Berufung gilt immer noch. Und so ist die Frau auf Japan gegangen. Und ich habe noch nie jemanden erlebt, der sich so minutiös vorbereitet hat. Sie hat alles durchgeplant gehabt. Sie hat, im Vorfeld hat sie Japanischunterricht genommen. 3 Monate lang. Sie hat organisiert, dass jemand sie am Flughafen in Tokio abholen tut, damit sie ganz sicher den Weg in die Stadt hineinfindet. Und sie hat geschrieben, wo sie dann dort war, sie hat jedes Wort Japanisch gebraucht, das sie gelernt hat. Ich habe nur gedacht, ja, bei 5 Wörtern ist das nicht so schwer. Aber die Marlies, sie ist dann mit einem Team zusammengestoßen und zu einem Team dazugestoßen, das in einer Gemeinde im Norden von Japan gearbeitet hat. Und sie hat ganz spezielle Rollen übernommen. Sie ist so ein bisschen die Mutter geworden. Sie hat für die jungen Missionare gesorgt. Sie war ein offenes Ohr, wenn sie irgendein Problem hatten, wenn sie frustriert waren. Sie hat mit ihnen zusammen gebetet. Sie hat geholfen putzen. Und sie hat Sandwich gemacht für sie. Wir sind fest überzeugt, dass die 6 Wochen, wo sie in Japan war, sie hat den einen oder anderen Kontakt gehabt mit Japanerinnen. Wie zum Beispiel mit ihr da. Aber ich glaube, durch das, was sie da war, ist sie zum Segen geworden für viele andere. Und durch das können andere viel besser arbeiten und da die Pilates-Klassen anbieten und was sonst noch die Gemeinde hatte. Jetzt gibt es Leute, die sind berufen, aber Gottes Weg sind manchmal unergründlich. Der Frühling ist eine Missionarin aus Taiwan, Sabrina, auf Japan gekommen. Sie ist um die 50 und sie hat ihrem Zeugnis gesagt, sie sind überzeugt, dass Gott sie brauchen in Japan, um sein Reich zu bauen. Sie sind nicht so eine Evangelistin, aber sie können gut zuhören. Und das ist eine Qualität, die sehr wichtig ist. Jetzt letzte Woche, also vorletzte Woche, als wir da waren, haben wir mit der einen Leiterin geredet, an der Sprachschule. Und sie hat gesagt, ja, sie hat eine Studentin, die ist gerade im Spital, also beim Doktor für Abklärungen. Das war Sabrina. Am Montag ist sie dann ins Spital eingeliefert worden, weil sie ganz schwach war. Am Mittwoch haben wir ein E-Mail bekommen. Wir sollen für sie beten. Sie hat Diagnosen bekommen, dass sie ganz einen aggressiven Blutkrebs hat, Und dann am gleichen Abend musste ich Chemo starten. 2 Stunden später ist ein Mail gekommen, dass sie gestorben ist. Das könnt ihr euch vorstellen. Das war für uns ein Schock gewesen. Aber für die, die an der Sprachschule sind, für die, die dort arbeiten, muss das erschütternd sein. Und jetzt fragt man sich ja, hat Gott einen Fehler gemacht, dass er sie auf Japan gebracht hat? Warum hat sie knapp 5 Monate, nachdem sie angekommen ist, wieder gehen müssen? Auf tragische Art und Weise. Ich weiß es noch nicht. Aber ich möchte daran glauben, dass Gott die Sabrina gebraucht hat, während dieser kurzen Zeit. Und dass durch ihren Tod ein Zeugnis entstehen kann, das die Leute in Japan sehen, die Leute sind bereit, um ihr ein Leben zu geben. Für Gott, für sein Reich. Und um das ist es gegangen, in dem Lied, das wir vorher gesungen haben, das die Autorin erwähnt hat, ein Leben gegeben für Gott. Und das ist die Herausforderung, in der wir alle drinstehen. Was ist der Sinn von unserem Leben? Sind wir bereit, uns ganz Gott anzugeben? Und das, die verbliebene Lebenszeit, die wir noch haben, dass Gott das brauchen tut, damit sein Reich gebaut werden kann, damit er wachsen kann. Ein englischer Missionar mit einer Schweizer Frau, der vor 140 Jahren nach China ausgereist ist, hat Folgendes gesagt. Ah, seine Frau ist übrigens in China gestorben, bei der Geburt des zweiten Kindes. Aber der George Clark hat gesagt, die Aussaatbeete für den Reis sehen aus wie grüne Wiesen in den Tälern. Er ist die Grundlage für viele leere Felder in der Umgebung. Also Aussaatbeete, das sind so Beete, wo man so Setzling drin hat, die dann wachsen. Wenn man ihn allein lässt, wächst er so dicht, dass er keine Ernte bringen kann. Aber wenn man ihn verpflanzt und ausdünnt, kann er Wurzeln schlagen und einen 30- oder 60-fachen Ertrag bringen. Diese Pflanzbeete sind wie die Christen zu Hause, zu dicht, um das zu bringen, was sie sonst bringen könnten, wenn man sie auf brachliegende oder vorbereitete Felder zu Hause oder im Ausland verpflanzt. Das ist, was er geschrieben hat, als er auf der Reise war, China, in eine entfernte Provinz, wo es noch keinen Westler gegeben hat. Seine Frau war die erste Westlerin da. Und er hat gesagt, die Schweiz, Europa, sind wie die Pflanzbeete, wo Leute wachsen im Glauben, stark werden. Und wenn die Zeit reif ist, muss man die Leute nehmen und im In- und Ausland in vorbereitete Felder pflanzen, damit sie wachsen und ganz, ganz viel Frucht bringen. Und das finde ich ganz ein starkes Bild. Heutzutage macht man es nicht mehr von Hand, heutzutage macht man es maschinell. Das sind Reissätzchen, eben da die Pflanzbeete. Und die werden auf die Reisfelder ausbreitet, verbreitet und pflanzt und wachsen dann. Und als wir da waren, haben wir gerade so gemerkt, so die Reisfelder werden langsam gelblich, der kommt näher. Und das ist das, was wir dafür beten können, dass Gott Leute berufen tut und dass die Leute, die berufen sind, dass sie in die Felder hineingehen und ganz viel Frucht bringen. Und wir sind überzeugt davon. Gott hat einen Plan für Japan, für Asien, aber auch in der Schweiz, dass noch ganz viele Leute ihn kennenlernen und von ihm hören können. Als seine Freunde sind wir eingeladen, innerhalb der Geschichte von Gottes Wirken mitzuwirken, von Gottes Welt mitzuwirken. Wir sind eingeladen, zu wirken, damit Gottes Reich wachsen kann. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen, dass du der bist, der sein Reich bauen tut. Dass du der bist, der Leute berufen tut. Wir können deine Zeugen sein. Du hast Johannes berufen als Licht und er ist dir vorangegangen. Und als die Zeit reif war, hat Johannes sagen, ich muss abnehmen, damit Jesus grösser gemacht werden kann. Herr, und das wünschen wir uns für uns selber auch. Dass wir selber abnehmen können, unsere eigenen Pläne und Absichten können weniger werden, damit du mehr Raum hast, um uns zu brauchen, damit dein Reich kann wachsen. Sei es in der Schweiz, in Ostermundigen, sei es in Asien, in Japan. Herr, wir wünschen uns, dass die Leute Gelegenheit haben, von dir zu hören, dass sie erleben können, was es bedeutet, ein neues Leben zu haben. Dass sie erleben können, wie du ihnen Frieden ins Herz hineingibst. Und dass sie Freude haben auf Ehrlichkeit bei dir. Herr, hilf du uns, dass wir sagen wie der Johannes, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Amen.